Liebe Freunde da draußen, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und bevor wir euch unsere heutige Folge anbieten und unterjubeln, wollten wir euch eigentlich aufrufen und euch fragen, ob ihr Lust habt, vielleicht auch mal mit uns eine kleine Waffel zu essen.
Ja, ganz genau, Barbara. In unserer Sonderfolge mit euch, unseren Hörerinnen und Hörern, mit euren Geschichten, mit allem, was ihr mitzubringen habt. Also perfekt für alle von euch, die schon dachten, ey, bei den Waffeln, bei der Schöneberger, da würde ich mich auch mal gerne interviewen lassen.
Das ist nämlich mein großer Wunsch für unsere Community-Folge. Mhm. Bewerbt euch einfach in der kostenlosen Barbaradio-App oder auf barbaradio.de und dann laden wir euch ein.
Gott sei Dank. Wäre ganz super, wenn ihr das vor Ende April macht, weil dann machen wir den Bewerbungssack zu.
Ja, es sind dann auch zu viele. Apropos viele Fans. Da kann einer besonders mitreden, nämlich unser heutiger Gast, Riccardo Simonetti. Ich muss ja wirklich immer gestehen, es ist nicht nur eine Augenweide, ihn zu beobachten, sondern es ist auch immer toll zuzuhören, wenn er redet.
Tolle Geschichten, toller Mensch, toller Mann.
Ja, und sehr authentisch. Und irgendwie habe ich so das Gefühl, das habe ich ihm auch gesagt, er ist so in den letzten Jahren richtig zum Mann gereift. Der war ja noch so ein Bub eigentlich vor ein paar Jahren. Ja. Und der ist jetzt so ein richtiger Kerl geworden. Ist ja auch der verheiratet und so. Also die Ehe tut ihm gut. Ich wünschte, das könnte man über jeden sagen.
Hat aber, das werdet ihr im Laufe der Folge verstehen, Angst vor den Augenbrauen seines Opas. Muss man auch erstmal hinkriegen.
Ja, das stimmt. Aber ich glaube, vor sonst hat er nichts Angst.
Sonst nix.
Und ich ja auch nicht. Deswegen freut euch jetzt auf ein angstfreies und extrem unterhaltsames Gespräch, sage ich einfach mal. Riccardo Simonetti, viel Spaß.
Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio.
Ladies and Gentlemen, wenn es nun mal einen Mann gibt, der unser kleines Podcast-Studio hier in eine glamouröse VIP-Lounge verwandeln kann, dann ist es mein heutiger Gast. Er hat wirklich, kann man sagen, in seinen jungen Jahren schon so viel erreicht. Eigene TV-Shows, Bestsellerbücher und er zeigt mehr Haltung als so mancher BH, den ich zu Hause in der Schublade habe. Herzlich willkommen, hier ist Riccardo Simonetti.
Hallo, ich habe den Mund schon voll.
Ich auch.
Ich habe schon ordentlich zugegriffen hier.
Ja, aber so soll es ja auch sein. Ich will dir richtig viel Gutes tun heute. Und deswegen habe ich, und ich möchte mich nicht selber loben, aber meine Waffeln schmecken gut heute.
Also du hast mir vor allem, offensichtlich hast du gedacht, ich komme irgendwie aus dem Dschungelcamp, weil ich habe hier einen ganzen Turm voller Waffeln.
Das ist ja eine Riesenportion.
Es ist eine Riesenportion.
Es sieht aus wie in so einem amerikanischen Kochbuch, wo man sich immer denkt, Freunde, wer serviert denn sowas, wenn so Pancakes so übereinander liegen, 18 Stück oder so.
Ja, in Amerika wäre das wahrscheinlich eine kleine Portion.
Ich weiß.
So ein Amuse-Bouche.
Amuse-Bouche. Was steht auf dem Zettelchen drauf?
Mund auf, Waffel rein, Glück. Sein.
Oh Gott, wie schön.
Aber ich habe dir auch was mitgebracht zum Frühstück. Ich habe dir Donuts mitgebracht.
Donuts?
Ja.
Wo sind die?
Die habe ich im Wartezimmer abgegeben.
Im Wartezimmer? Es klingt jetzt so ein bisschen steril. Hör mal auf.
Wir haben, beim Arzt.
Jetzt pass mal auf, bei uns ist doch alles in Gold. Warte, soll ich mal, warte, ich frag mal. Haben wir Donuts? Hallo?
Ja.
Ja. Oh Gott. Nein. Oh Gott, nein. So was habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gesehen. Er hat zwei Packungen mitgebracht.
Da ist noch eine Packung drin.
Der hat mir nur eine gebracht, weil sie nämlich denken, sie können alles behalten.
Ja, das ist auch für dein Team natürlich, nicht nur für dich.
Darf ich jetzt einmal kurz fragen? Das sind doch keine Donuts, das sind doch Gapfen.
Ja, aber in den anderen sind Löcher drin. Die sind gefüllte.
Hast du welche mit Löchern und welche ohne Löcher?
Ja, ich dachte mir, du liebst doch deine Löcher so.
Natürlich, ich will die mit Löchern.
Da kommen jetzt welche mit Löchern.
Du wolltest dir die mit den Löchern für dich behalten, gell? Der Maurice liebt alles mit Loch. Oh, ist das toll. Was hast du da mitgebracht? Weißt du, dass ich, glaube ich, noch nie in meinem Leben einen Donut gegessen habe?
Das kann nicht dein Ernst sein.
Ich meine es im Ernst.
Aber
wer isst denn bitte noch frittierte, gebackene Sachen? Leider. Ja, man hört ja irgendwann damit auf.
Ich bin mit einem Amerikaner verheiratet. We believe in frittiertes Essen.
We believe in... Oh Gott, darf man sich mal... Oh, ich weiß gar nicht... Ich nehme mir vielleicht einfach mal so eins, weißt du, boah, das ist ja wirklich so, das ist so.
Und das Beste ist, sie sind vegan. Also ich lebe nicht vegan, aber sie sind vegan und dadurch kann jeder essen, weil wenn manchmal so ein Gebäck auch ein bisschen zu viel Laktose hat, dann kriege ich Durchfall.
Nein, dann lass die Hände von meinen Waffeln.
Warum? Könnte doch witzig sein in dieser kleinen Kabine. In dieser kleinen Kabine könnte es doch ganz interessant sein.
Jawohl.
Apropos Waffeln. Weißt du, was mir aufgefallen ist, wer im Fernsehen, also wenn man im Fernsehen was zu essen serviert bekommt, ein Stück Kuchen oder sowas, dann macht man ja meistens so, man beißt einmal ab und dann redet man und dann in der Werbepause isst man es vielleicht auf. Mhm. Weißt du, wer das überhaupt nicht kann, meiner Meinung nach?
Ich.
Nein, nein. Joko Winterscheid. wenn Joko Winterscheidt im Fernsehen was zu essen anbekommt, habe ich immer das Gefühl, der setzt sich selber so unter Druck und muss das aufessen. Ich weiß noch, als wir Wer steht mir die Show gedreht haben, habe ich so einen Kuchen mitgebracht und alle haben so einmal von diesem Kuchen abgebissen und dann weitergesprochen und Joko hat einfach dieses riesige Stück Kuchen gegessen und war dann so, hat dann wirklich damit zu kämpfen gehabt. Das werde ich nie vergessen.
Aber vielleicht ist es eine Mischung aus Pflichtbewusstsein, man will sehr freundlich sein dem Schenker gegenüber, aber bei mir ist es auch, ich sag's direkt, wie es ist, einfach die blanke Lust, das wirklich zu essen. Ich habe ganz am Anfang eine Frühstücksshow moderiert, die hieß Wegab. In Sat 1, kam immer Sonntagmorgen. Und da war so ein Frühstückstisch aufgebaut, weißt du, wie bei Volle Kanne.
Ja.
Aber es ist eigentlich, diente das der Dekoration. Ich habe mich jeden Samstag oder Sonntag da derartig satt gegessen.
Aber es ist auch voll schwer,
und
nicht zu essen.
Überall war Krümmel und Ei und Ding, weißt du, und dann hatte ich auch Schnittlauch zwischen den Zähnen und so. Und alle haben immer zu mir gesagt, Barbara, es ist zwar eine Frühstücksshow und es soll Gemütlichkeit rüberkommen, aber es ist jetzt nicht so, dass du dich satt essen sollst. Ich hab's nicht hingekriegt.
Aber es ist auch schwer. Ich find's auch schwer, wenn man irgendwie im Fernsehen ist und dann ist einem vor einem so ein Frühstückstisch oder so eine Kochshow. Wie soll man dann nicht essen?
Ja, und bei mir bei der NDR Talkshow ist es ja dann immer auch so ein bisschen ernstere Gespräche.
Ja.
Und da führst du ein ganz ernstes Gespräch und dann ist es vorbei. Und dann übernimmt ja mein Kollege Hubertus und dann hau ich mir
alles
meinen ganzen
rein, was
Teller
da ist.
Rein, der da steht und bin immer kurz davor, den neben mir, der als Gast da ist und zu aufgeregt, um zu essen. Dann denke ich mir immer, kann ich nicht deine Käsewürfel auch noch haben?
Und man kriegt ja auch oft, auch alles an Getränken, was man sich wünscht. Zum Beispiel, wenn man sich irgendwie Cola oder sowas wünscht mit Kohlensäure, das muss ja auch alles wieder raus. Also so,
wenn man mal Cola schnell runtertrinkt, ich habe das Gefühl gehabt, letztens ich implodiere. Es kam mir fast aus der Nase raus, oder?
Ja, und es passiert dann auch im Fernsehen. Also wenn man dann irgendwie während man so einer Sendung dann was mit Kohlensäure trinkt, dann muss man ja aufstoßen.
Aber es macht uns so menschlich, Ricardo. Und gerade du bist doch auch interessiert daran, dich von der menschlichen Seite zu zeigen. Und das ist, ich sage dir, es gibt Pluspunkte beim Publikum.
Apropos menschlich, ich habe mich letztes Mal mit Anke Engelke darüber unterhalten, weil wir uns gefragt haben, wenn so ein Popstar wie Beyoncé auf der Bühne ist und performt. Das ist ja eine 3-Stunden-Show oder sowas. Die wird ja wohl auch pupsen. Also Taylor Swift, Beyoncé, Madonna, die werden ja auf einer Bühne auch mal ein bisschen
stehen
Luft...
Stehen lassen, meinst du?
Ja.
Nee, das glaube ich nicht.
Doch, glaube ich schon.
Ich glaube, Beyoncé...
lässt sich das wegoperieren?
Die zahlt dafür, dass sie nicht pupsen muss? Ich habe letztens so ein geiles Bild gesehen bei Instagram. So würden Beyoncé und Jay-Z aussehen, wenn sie arm wären.
Habe ich auch gesehen.
War sehr lustig.
Aber hast du noch nie gepupst während einer Fernsehshow?
Ich habe immer lustigerweise, natürlich, aber das ist nicht mein größtes Problem, ehrlich gesagt. Ich schlafe manchmal ein.
Was?
Weil ich so entspannt bin. Ich bin einmal in der Kalb-Pflaume-Show, klein gegen groß, bin ich eingeschlafen, weil da musste man so lange auf dem Sofa sitzen und ich war schon durch mit meinem Ding. Ich war gleich am Anfang dran. Aber ich habe immer einen Song gesungen in meinem Konzert und immer wenn ich mich da umgedreht habe und einmal zum Orchester geguckt habe, war immer die gleiche Choreografie und dann wieder zurück. Durch diese Drehung habe ich offensichtlich ein starkes Bedürfnis entwickelt zu rülpsen.
Und dann?
Da habe ich immer bei der gleichen Zeile musste ich weißt du, so ein bisschen aufstoßen. Nicht schlimm, nichts mit Geräusch, aber es hat mich wahnsinnig gemacht. Ich wusste immer, gleich passiert's wieder.
Und wie hast du es überspielt? Was ist dein Tipp?
Ja, man muss es dann laut übersingen einfach. Ich mach's mit Lautstärke.
Apropos, ich habe jetzt gerade schon was von der Waffel genascht, habe direkt die Laktose gemerkt und muss noch meine Hose aufmachen.
Ach, jetzt hör doch auf, es hat doch nichts mit der Laktose zu tun.
Ich merke sofort, dass es in meinem Bauch krummelt.
Nein, so schnell?
Ja, schon. Ich nehme normalerweise Tabletten, dann geht's.
Aber jetzt sag mal, ich habe dich ja gerade bei der Begrüßung. Wie ist so meine Art? Ist, weil ich komme ja jetzt in so eine Tantennummer rein. Das habe ich dich schon
ein bisschen auf Tuchfühlung gegangen.
Und da habe ich gemerkt, dass du bist ja brutal auftrainiert jetzt.
Ich bin einfach nur hart, wenn man mich anfasst.
Wann habe ich diesen Satz zuletzt gehört? Ja, erzähl mal bitte. Ich bin einfach nur hart.
Ich bin gar nicht so muskulös. Es ist einfach nur relativ hart. Und ich hätte gern mehr Muskulatur. Aber bei mir dauert es ewig, bis die wächst. Deswegen, es wächst relativ hart.
Aber ich finde, dass du ganz männlich geworden bist. Okay, gut. Ich glaube, als wir uns kennengelernt haben, warst du auch erst 14 gefühlt.
Ungefähr, ja.
Aber jetzt, du bist so ein richtiger Mann geworden die letzten Jahre.
Ich glaube, das ist einfach so, wenn man halt, ja, irgendwie als Teenager in diese Welt kommt, dann ist man natürlich auch lange in dieser, ich habe auch einfach noch zum Beispiel, als ich angefangen habe beim Fernsehen, hatte ich einfach noch gar keinen Bartwuchs. Also der ist mir einfach noch nicht gewachsen. Ich habe relativ spät erst einen Bartwuchs bekommen oder Brusthaare oder sowas bekommen. Ich glaube, das hat bei mir alles eher so mit 26 oder 27 eingesetzt. Vorher hatte ich einfach keinen Bart. Und deshalb ist das, glaube ich, bei mir alles ein bisschen später gekommen.
Aber seit du ihn hast, zeigst du ihn auch den Bart, oder?
Ja, also ich finde auch, ein Bart tut auch sehr viel. Ich meine...
Der tut was für dich,
der
Bart.
Der konturiert das Gesicht so. Also,
oh Gott, ich wünschte, ich hätte einen Bad. Ich finde, glaub, ja, überhaupt Haare so ein bisschen an den
Bart,
richtigen Stellen.
So ein bisschen Bart hast du doch, oder?
Meinst du, ich kriege das jetzt? So ein also ich muss dir ehrlich sagen, ich zupfe mir noch nicht die Kinnhaare irgendwo raus. Ja?
Das macht der Patrick.
Aber ich, nein, der Patrick macht das, ja okay, gut, letztens hat er einmal, hat er dir das erzählt?
Nein, nein. Hat er nicht.
Gebe ich zu, saß ich einmal und dann guckt er so. Und das ist ja auch schon so unverschämt, dass der dann überhaupt ohne Brille noch alles so sieht. Und dann holt er die Pinzette und dann dachte ich mir schon, kleben wir schon Wimpern? Und dann sehe ich, und dann hat er so, so ganz kurz aus meinem Kinn was rausgerissen. Und dann habe ich gesagt, du bist so ekelhaft. Und dann hat er sich kaputt gelacht, ja.
Aber du hast auch ein tolles Kinn. Also das wird auch nicht weniger schön, wenn da ein Haar rauswächst.
Aber es gibt jetzt oft so Frauen, mit denen ich zu tun habe, während man mit denen redet, fahren die sich die ganze Zeit so am Kinn entlang, weil die das nächste nachwachsende Hexenhaar suchen sozusagen. Boah, da bin ich noch nicht.
Was ich merke ist zum Beispiel, manchmal habe ich in den Augenbrauen so ein Haar, das ist so
rauswächst.
Das ist so borstig und so lang. Ja. Wo kommt das her? Das hatte mein Opa früher immer. Der hatte so ganz lange Augenbrauen. Mhm. Und ich habe manchmal das Gefühl, wenn ich da nicht drauf achte, dann habe ich auch bald so eine Augenbraue.
Dann ist es ja auch so, dass man denkt, das ist innerhalb von 3 Tagen, sie hat 6 Zentimeter lang gewachsen. Ja,
und das ist auch viel dicker als die anderen Haare. Ja. Wenn man das auszupft, merkt man so, das ist richtig, da bleibt ein richtiges Loch, wenn ich
aber
das ausgezupft
habe. Aber auch das macht
dich
menschlich. Das ist zusammen mit deiner Verfressenheit, ist das was, wo die Leute jetzt sagen, da schau her, warum soll es dem Ricardo auch anders gehen wie uns?
Als mir, ja.
Oder? Es ist ja Ostern.
Das stimmt. Hast du die Eier schon gefunden?
Nee, aber ich bin natürlich, wenn man Kinder hat, ist Ostern ein Event. Jetzt wollte ich dich fragen, wie ist es denn bei dir? Bist du jedes Mal im Kalender überrascht, wenn Weihnachten oder Ostern auf dich zukommen, weil du einfach das auch locker überspielen könntest?
Also Weihnachten ist schon irgendwie eine besondere Zeit im Jahr. Also ich komme ja auch aus Bayern. Das heißt, Weihnachten bin ich immer in Bayern und da liegt ja meistens auch schon Schnee. Ja. Und das ist schon irgendwie so eine besonders besinnliche Zeit, weil es wird ruhiger. Also auch der Kalender, das ist so die einzige Zeit, wo ich das Gefühl habe, da sind alle mal kurz, die in der Medienbranche arbeiten, auch irgendwie raus, zu Hause.
Blockst du dir das? Also ich sag ja ganz klar, ich arbeite vom 19. bis zum 6., sag ich mal, dann gar nicht. Machst du das auch?
Ja, also über Weihnachten finde ich, da sind auch relativ wenig Sachen, wo ich das Gefühl habe, die wären es jetzt wert, irgendwie das Haus zu verlassen.
Silvester
also
mit Johannes so. Bekerner am
das
Brandenburger
auf jeden Fall.
Tor.
Also Silvester ist ja dann schon wieder vorbei, da arbeitet man wieder. Aber so die Weihnachtsfeiertage meine ich, die sind zum Beispiel, da ist man zu Hause. Ja. Für Johannes Bekerner würde ich natürlich auch
überall
wieder arbeiten
hinfahren,
gehen.
Überall
hinfahren,
oder? Ich auch.
Aber Ostern überrascht mich tatsächlich immer wieder. Ja, okay. Ja. Und ich glaube, seitdem ich nicht mehr in der Schule bin, wo dann Osterferien so ein Ding waren, habe ich auch gar nicht mehr so wirklich Ostern gefeiert. Ich finde es immer so witzig, wenn man dann diese ganzen Umfragen sieht, die im Internet sind, wenn Leute auf der Straße gefragt werden, was feiert man eigentlich an Ostern? Und dann die Leute alles Mögliche sagen, ja, den Geburtstag von Jesus, den Geburtstag vom Osterhasen. Und das finde ich immer so witzig, wenn die Leute eigentlich gar nicht wissen, was man an Ostern feiert.
Da muss man jetzt mal ganz klar sagen, kommt uns natürlich die bayerische Schulbildung sehr entgegen, ja. Wo auch Religion noch Pflicht ist hier in Berlin.
Ich war Ministrant.
Ja, und jetzt ganz ehrlich, also man kann jetzt über die Kirche ja sagen, was man will und ich bin übrigens noch nicht mal getauft, aber ich finde es schon, weiß nicht, wie du das findest, es ist ein bisschen aus der Mode gekommen, dass man noch darüber informiert ist, wie soll ich sagen, also unsere abendländische Kultur beruht ja in allen Punkten, egal ob Geschichte, ob Kunstgeschichte, ob was auch immer, auf der Geschichte, sag ich mal, der Bibel in irgendeiner Form, ja. Und wenn man dann wirklich nicht mehr Weihnachten und Ostern unterscheiden kann, bei Pfingsten wird's bei allen eng. Da ist irgendwas mit dem Heiligen Geist,
das
keine
stimmt,
Ahnung, so, ja.
Das stimmt wirklich. Also, das hätte ich jetzt auch nicht sagen können. Ja, aber ich muss auch sagen,
ich finde es schon ganz gut, wenn man es weiß, irgendwie.
Vor allem, wenn man es natürlich auch, wenn man dann auch Osterferien hat und sowas. Ja. Also, bei uns war das auch in der Schule ein großes Thema. Und ich meine, ich war früher Ministrant. Das war mein erster Auftritt im Kleid auf der großen Bühne.
Es ist insofern
gar nicht so weit weg von meiner heutigen Welt.
Nee, das stimmt wirklich. Übrigens haben ja all unsere Kollegen als Ministrant gedient, sag
ist das
ich mal.
So?
Ja, total, du musst dich mal umhören.
Wer noch?
Weil wir gerade über ihn sprachen, Johannes B. Kerner, Gottschalk, ich glaube, na der Pflaume nicht, der war im Osten, glaube ich, da gab es das gar nicht irgendwie, aber also
Johannes B. Kerner war bestimmt ein richtig Vorzeigeministrant.
Der heißt ja Baptist, oder? Heißt der nicht Baptist? Johannes Baptist Dings. Also der war super, total engagiert.
Oh mein Gott, das ist eine der letzten großen Weltmysterien. Wofür steht das B in Johannes B. Kerner?
Für Baptist, würde ich sagen.
Ist das denn ernst? Das hört
war
sich
noch
so,
nie hier im Podcast, fällt mir gerade ein.
Das hört sich so,
können
das
wir
hört
mal
sich
den
so verkehrt an.
Johannes B. Kerner einladen?
Johannes Baptist Kerner, wenn ich bitten darf.
Johannes Baptist. Also, hast du aber Erinnerungen an Ostern von früher?
ich habe eine sehr ungewöhnliche Erinnerung. Und zwar habe ich Ostern immer in Italien verbracht, weil Osterferien bin ich immer nach Italien gefahren, zu meiner Familie. Mhm. Und ich habe da aber immer deutsches Fernsehen geguckt. Und an Ostern lief auf Pro7 morgens immer ein Film, der gar nichts mit Ostern zu tun hat. Und zwar heißt der Jawbreaker, der zuckersüße Tod. Das ist so ein Film mit Rose McGowan in der Hauptrolle, die, wo so Teenie-Mädchen aus Versehen ihre Freundin ermorden,
ja,
und dann versuchen, das zu vertuschen. Und es ist so eine, ja, Hollywood-Komödie, sag ich mal. Die lief immer an Ostern, am, ja, Osterwochenende.
An Weihnachten lief ja auch immer Die Hard.
Why?
Ja. Ich glaube, das sind einfach die Anti-Leute, die so sagen, alle mögen heute besinnlich in der Kirche sein. Ich will
vielleicht
mir so ein,
ja,
Splatter oder Leute, so ein Brutalo-Ding angucken.
Die Leute, die nicht Oster feiern, gucken dann fern. Das ist dann wahrscheinlich so,
ja,
das macht voll Sinn. Das macht voll Sinn. Und das ist meine Ostererinnerung, dass ich diesen Film immer geguckt habe.
Jawbreaker.
Jawbreaker, ja.
Fantastisch.
Hast du denn eine Ostererinnerung, eine schöne?
Ja, also jetzt so an früher nicht so, aber ich mache jetzt halt schon immer so einen Osterstrauß und dann, also jetzt dann irgendwann muss ich auch sagen, wenn die Kinder über 1,90 sind, muss man dann auch nicht mehr an Ostern sich jetzt so richtig weit aus dem Fenster hängen, finde ich, mit Geschenken.
Also meine Mama schenkt mir jedes Jahr ein Osternest, das muss ich dann auch suchen.
Oh nein,
also
das ist schon
daran
süß.
Wird sich nichts ändern.
Ja, ich finde auch das Eier verstecken und so, das ist schon eigentlich immer noch sehr lustig.
Das gehört auch dazu, meine Schwester ist 8 Jahre älter als ich, die muss auch ihr Osterei suchen.
Und Eier malen. Also das machen wir tatsächlich jedes Jahr, dass wir wirklich Eier bemalen und da kommen die tollsten Sachen raus.
Echt, ich finde, die werden oft richtig hässlich.
Stimmt.
Also auch, dann lügst du doch deine Kinder an und sagst, hast du aber toll gemacht.
Nee, also meine Kinder brauche ich nicht mehr anlügen. Die können auch inzwischen alles besser als ich. Ich bin inzwischen das schwächste Glied, verstehst du?
Du machst die hässlichen Eier?
Ich mache die hässlichen Eier.
Und hebt man die dann auf oder schmeißt man die weg?
Nee, wobei, so hässlich sind die gar nicht. Ich versuche schon gute Sachen so zu machen irgendwie. Naja, gut, und dann am nächsten Tag isst man die. Ich mache auch nicht die ausgeblasen, ich mache die zum Essen. Dann sind sie schnell weg,
okay,
weißt du?
Okay, ich dachte, ihr blast die so aus und dann
muss man das
Baum
ja alles aufheben.
Sowas.
Ja, ja. Nee. Bist du gut darin, Geschenke zu verschenken? Weil an Ostern schenkt man ja kleine Geschenke, aber auch darüber hinaus. Bist du ein guter Schenker?
Ja, ich bin ein sehr guter Schenker.
Das
also ich lieb's auch, Sachen zu verschenken. Und ich wollte sogar dir heute was mitbringen, aber alle Leute in deinem Team, die ich gefragt habe, meinten, du willst immer nichts haben.
Haben die gesagt?
Ja.
Wie bitte?
Und deswegen habe ich einfach Donuts mitgebracht, weil ich dachte, da freut sich jeder drüber.
Nee, die haben bestimmt gesagt, bring ja was zu essen mit.
Dann ist sie sanfter, wenn sie was zu essen hat. Ich bin auch jemand, ich kaufe das ganze Jahr über Sachen, damit ich dann in solchen Situationen Sachen parat habe. Also ich habe einen Schrank zu Hause mit lauter Geschenken drin und da werden die dann auch das ganze Jahr über gehort. Wenn ich was sehe, weil ich zum Beispiel weiß, okay, das wird meinem Mann super gut gefallen, dann kaufe ich das, pack das ein und weiß, dass ich dann schon für Weihnachten was habe. Also ich bin auch jemand, der hat im September schon alle Weihnachtsgeschenke.
Gott, ist das toll.
Ja.
Deine Freundin Anke Engelke ist genauso.
Die,
und die beschämt
die
mich
ja
jedes
krass.
Mal.
Ja.
Weil die kommt dann immer zu mir in die Sendung. Ich erfahre eigentlich erst am gleichen Tag so ungefähr, dass sie kommt, weil ich mir dann immer morgens erst meine Unterlagen anschaue. Und dann kommt sie immer und hat dann für mich dabei 2 Bücher, die sie extra für mich ausgesucht hat und eine Karte, die sie gebastelt hat, wo sie meinen Kopf in eine Gruppe
hat.
Von Leuten so reingebastelt hat irgendwie. Und das, guck mal, da bist du und da habe ich meinen Kopf reingebaut und so. Und ich so immer so total peinlich berührt. Oh Gott, wie fürchterlich. Ja, wie schön. Ich freue mich wahnsinnig.
Das macht Anke für alle Menschen, die sie lieb hat.
Ich weiß.
Dass sie sich so viel Mühe gibt. Und das ist auch echt was Besonderes. Weil so, die legt ja auch nochmal Hand an und verändert nochmal eine Karte
die
und bastelt.
Dann
und
so, ja.
Ja, das ist schon was sehr Besonderes. Aber ich finde es auch so schön. Ich liebe das, Sachen zu verschenken. Ich bekomme auch Sachen gerne geschenkt. Also wäre gelogen, wenn ich sagen würde, ich freue mich nicht darüber, wenn mir jemand was schenkt.
Es gibt aber auch gute Sachen, aber es gibt auch viel Schlimmes. Und das Schlimme überwiegt so sehr, dass ich einfach versucht habe, das einfach einzustellen, zu verbieten.
Findest du, man kann Geschenke weiter verschenken?
Ja, unbedingt. Muss man sogar.
Was war denn sowas Schlimmes, was du geschenkt
bekommen
hast? Also
Duftkerzen verschenke ich grundsätzlich weiter.
Ich liebe Duftkerzen.
Wirklich? Kannst
immer,
du alle
wenn,
haben
immer wenn
von
Leute
mir.
Mich fragen, was wünschst du dir, sage ich immer eine Duftkerze.
Ich kriege vor allem wirklich geiles Zeug, ja? Also ja. Jetzt auch nicht so ein Billo-Teil irgendwie von Rossmann, sondern eine richtige tolle Duftkerze oder so. Aber ich sehe den Grund nicht, warum ich mein eigentlich ja sehr gut und frisch riechendes Zuhause so einduften soll mit so einem Orchideen Kunstding irgendwie.
I love it. Vor allem, ich bin ja immer im Hotel, also ich bin ja ständig unterwegs und Hotels riechen ja immer steril, neutral, die haben ja ganz selten einen eigenen Duft und deswegen mache ich mir immer eine Duftkerze im Hotel an.
Das wäre meine Frage gewesen.
Damit es sich ein bisschen anfühlt wie zu Hause.
Ich finde im Gegenteil, es ist jetzt so, man kommt jetzt ständig in die Hotels und da riecht es schon nach der Duftkerze des Hotels.
In der Lobby, aber im Zimmer doch nie. Im Zimmer riecht es immer so neutral. Ich habe sogar, so ein Spray, das ich mir aufs Kopfkissen sprühe.
Nein, oh Gott, wie schrecklich.
Das ist nach Lavendel oder sowas riecht, weil ich will, dass es gut riecht.
Aber in Hotels riecht es eigentlich immer total gut, ehrlich gesagt.
Ich finde, es riecht oft so neutral. Wenn man in der Bettwäsche liegt ja, dann riecht man nicht.
Aber darüber bin ich in einem Hotel, ehrlich gesagt, ganz dankbar, dass es neutral riecht.
Aber wenn du mal lange Zeit nicht daheim warst und dann zu Hause in deinem eigenen Bett liegst und die Bettwäsche riecht nach deinem Waschmittel und vielleicht nach der Person, die mit dir in diesem Bett geschlafen hat, das ist da entspannt man sich doch 100-mal schneller, als wenn man in so eine Hotelbettwäsche geht, die einfach nach gar nichts riecht.
Ich kann nicht entspannter sein, als ich lege mich, egal wo, mir kannst du auch ein Regal zuteilen und sagen, so Barbara, diese Nacht liegst du in dieser Schublade oder in diesem Regalbrett. Es interessiert mich überhaupt nicht. Und im Gegenteil, ich finde das immer so toll, dass man in so eine neutrale, gestärkte Bettwäsche kommt. Also zum Beispiel in meinen Haushalten, sage ich jetzt mal, wird auch nur teilweise gebügelt und gestärkt. Meistens wird es nass aufgehängt.
Niemand bügelt Bettwäsche, oder?
Ja, doch, also schon viele. Und ich kenne auch Leute, die sprühen da so Zeug drauf und so. Aber bei mir ist es dann, da freue ich mich schon, wenn ich mal in so einer weichen, gebügelten Bettwäsche liege.
Ja. Ich meine, du bist ja auch die Mutter zu Hause. Also du wirst wahrscheinlich auch keine ruhige Minute haben. Also ich habe das Gefühl, Eltern, für die ist zu Hause auch nie ein entspannter Ort. Also alle Leute, die im Showbusiness arbeiten, sagen immer, wenn sie Kinder haben und sie mal so 1-2 Tage woanders drehen müssen und nicht zu Hause sind, ist das meistens entspannter, als wenn man dann irgendwie zu Hause ist. Weil dann geht die Arbeit erst richtig los. Da hat man ja alle Hände voll zu tun.
Ja, da blieb man dann immer noch so kurz im Taxi sitzen, hat so getan, als ob man seinen Geldbeutel sucht, weil man auch mal diese 2
die letzten 10 Sekunden für sich genießen.
So. Die Ferien des kleinen Mannes sozusagen.
Verstehe ich.
Nee, aber jetzt, meine Kinder sind ja schon so groß, die machen schon Ferien von mir sozusagen.
Manchmal eine Pause. Fällt dir schwer? Ist es schwer?
Was?
Wenn so Kinder größer werden?
Überhaupt nicht. Ich finde es super. Weil wir haben ja alles dafür getan, dass die glücklichsten Jugendlichen werden sozusagen. Und jetzt sind sie es. Und das zum Glück eines Jugendlichen, weiß ja selber, jeder selber genau, gehört ja auch, dass man möglichst viel Zeit mit seinen Freunden und so irgendwie verbringt.
Ich bin ja so jemand, also für mich war das Thema Kinder nie ein Thema. Also ich glaube, ich möchte auch nie Kinder haben. Mhm. Aber was ich manchmal schon besonders finde, ist, wenn ich dann einfach so die Beziehung sehe, die ich mit meiner Mama habe. Wir sind ja super eng miteinander und machen ganz viele Sachen zusammen, reisen oft zusammen. Und das finde ich sowas Besonderes, wo man dann auch, wenn man im Erwachsenenalter ist, noch eine enge Bindung zu seinen Eltern hat. Das finde ich halt was ganz Schönes, aber gibt's ja auch keine Garantie für. Kann ja auch sein, dass man sich dann irgendwie doch auseinanderlebt und merkt, okay, Eltern sind halt meine Eltern, aber so wirklich enge Bezugspersonen sind sie nicht. Gibt ja keine Garantie dafür.
Das stimmt. Also ich glaube schon, dass man dann irgendwann, wenn man älter wird, so glaube ich, ist es ganz schön, wenn da irgendwie Kinder sind, weißt du? Mhm. Und die, mit denen du idealerweise natürlich ein gutes Verhältnis hast, das stimmt schon. Aber ich glaube, dazu müssen beide Parteien was tun. Und irgendwie bilde ich mir ein, man kann schon ein bisschen beeinflussen.
Ich weiß nicht. Ich denke mir so, meine Mama hat zum Beispiel und ich, wir haben halt auch viele gemeinsame Interessen. Mhm. Kann ja auch sein, dass ich mich für gar nichts interessiert hätte, was meine Mama gut gefunden hätte, oder? Mhm.
Ja, das stimmt schon. Aber dann, deswegen kriegt man ja gleich mehrere Kinder.
In der Hoffnung, dass einer dabei ist, der das Gleiche mag wie man selbst. Wahrscheinlich.
Ja, klar. Aber nein, ich verstehe das. Ich verstehe das auch. Jetzt bist du ja verheiratet.
Das stimmt.
Also, ich habe sehr Anteil genommen an deiner Hochzeit.
Hast du?
Ja, wirklich. Also, ich finde, ihr habt es super gemacht, weil ich wurde befriedigt, sage ich jetzt mal, als Zuschauer, so von außen. Und gleichzeitig hatte ich nicht das Gefühl, ich bin jetzt im Innersten irgendwie so überall mit dabei gewesen.
Also es war auch wirklich was total Besonderes für uns, weil wenn man noch nie geheiratet hat, dann weiß man ja gar nicht, was da auf einen zukommt. Und für mich war das wirklich so, ich bin so jemand, ich habe meine Gefühle extrem gut unter Kontrolle. Mhm. Also so, wenn man irgendwie weiß ich nicht, performen muss, im Fernsehen ist, dann ist man es ja auch gewöhnt, dass man das Privatleben mal außen vor lässt und egal wie es dir geht, so du kannst deine Nummer durchziehen und machst das und sowas.
Aber wenn es an die echten Gefühle rangeht, ist es was anderes.
Findest du es, ich persönlich finde es manchmal richtig schwer, dann die Gefühle zuzulassen.
Ja.
Also so, wenn ich irgendwo bin und mich dann was überwältigt, dann finde ich das nicht, kann ich nicht einfach diese Tür aufmachen, weil ich es einfach gewohnt bin, mich selber immer so unter Kontrolle zu haben. Mhm. Und bei meiner Hochzeit konnte ich das gar nicht kontrollieren. Also selbst wenn ich mich zusammenreißen hätte wollen, es wäre einfach unmöglich gewesen. Das ist so ein überwältigendes Gefühl, wenn man dann so seine Liebsten um sich hat und man so die einem so dieses Bild zurückspiegelt und man hat so richtig das Gefühl, das ist heute echt so ein Tag, den wird man nie wieder im Leben vergessen. Und das war einfach so, wir haben uns gar keinen Druck gemacht, wir haben das total genossen und wir haben, alles Mögliche ist da passiert. So, da waren draußen auf der Straße Fotografen, Paparazzi, das Gesicht von meinem Mann wurde schon irgendwie im Internet verbreitet, obwohl wir noch nicht mal verheiratet waren. Stand schon da, dass wir verheiratet waren. Und das ist mir in dem Tag alles so egal gewesen. Ich war so in dem Moment, ich war so bei mir. Und das kann ich auch allen Leuten, die irgendwie vielleicht noch eine Hochzeit planen und diesen Hochzeitsstress sind, einfach nur raten, so macht's so, wie es euch gefällt.
Das auf jeden Fall. Und aber wie hast du es, ich meine, es heißt ja, dass man sehr viel, oder das bedeutet ja, dass man zunächst mal sehr viel Vorbereitung schon mal gemacht haben muss, um dann den Tag wirklich genießen zu können und wirklich Gast auf der eigenen Hochzeit zu sein. Weil es gibt ja nichts Schlimmeres, als noch mit dem, sage ich jetzt mal, mit dem weißen Kleid, und du hattest ja auch eins an, noch weiße Tischkärtchen zu verteilen oder irgendwie zu gucken, ob die Blumen irgendwie genug Wasser haben in der Vase. Also das heißt, man muss natürlich im Vorfeld das schon sehr gut organisieren. Habt ihr das gemacht?
Ja, also wir hatten auch ein bisschen Hilfe. Eine Freundin von mir, die arbeitet als Weddingplanerin, die hat uns dann auch ein bisschen geholfen. Aber ich muss sagen, die ist erst an dem Tag wirklich aktiv gewesen.
Und den Rest habt ihr gemacht?
Den Rest haben wir zusammen gemacht und wir haben einfach über alles geredet, wir haben alles zusammen geplant. Es hat auch Spaß gemacht. Nie. Also ich muss es auch sagen, mein Mann und ich haben uns noch nie im Leben gestritten. Toi, 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 ich will es nicht verschreien, aber das gab es noch nie.
Ja.
Und deswegen.
Und wer trägt daran den größeren Anteil?
Ich glaube schon beide.
Okay.
Ich glaube schon beide. Aber ich muss auch sagen, mein Mann ist wirklich sehr, der ist sehr geerdet. Mhm. Also ich habe auch so das Gefühl, den bringt auch nicht so schnell aus der Ruhe. Und der kann dann, glaube ich, auch ganz gut damit umgehen, wenn ich vielleicht mal Nervensausen oder sowas habe. Aber an dem Tag waren wir beide super entspannt und wir haben es einfach so gemacht, wie sich's für uns richtig angefühlt hat und nicht wie man vielleicht erwarten würde, dass eine Hochzeit sein muss oder so, sondern haben einfach die Elemente, die uns gefallen haben, haben wir für uns
find
adaptiert.
Finde ich auch toll, genau.
Und das, was vielleicht nicht so gepasst hätte, zum Beispiel, wir sind zwei Männer, die heiraten.
Ja.
Normalerweise steht ja der Bräutigam vorne am Altar und die Braut kommt reinspaziert und wir sind ja zwei Bräutigame.
Ja.
Also da gibt's ja keinen, der auf den anderen warten muss. Dann sind wir einfach zusammen reingelaufen und es war echt was Besonderes. Also es war sehr schön.
Ich finde halt auch, dass es eine Bedeutung hat, wenn man vor all seinen Freunden heiratet, weil ich glaube, dass es einen am Ende, wenn es mal nicht so gut läuft, ganz gut zusammenhält. Also nicht, das wird keine Ehe retten, aber ich glaube, wenn man halt nur so aufs Standesamt geht und sagt, ja, wir haben zu zweit geheiratet und danach waren wir schick essen, dann ist das nochmal was anderes, wie wenn man vor all seinen Freunden so was schwört. Ja?
Das verpflichtet so ein bisschen, find meinst
ich
du?
Auch.
Ja, also was ich halt irgendwie so gemerkt habe, dass zum Beispiel wir sind in unserem Freundeskreis eigentlich so die ersten zwei Männer, die heiraten. Mhm. Also ich war schon mal auf einer Hochzeit von meinem Manager, der hat auch einen Mann geheiratet, aber ansonsten ist in unserem Freundeskreis sind eigentlich keine wirklichen verheirateten Paare gewesen, also schwule Paare. Und das war für uns halt schon auch emotional sehr aufwühlend, das dann so zu sehen und zu sehen, wie viele Leute irgendwie so mitgefiebert haben und sich darauf gefreut haben. Und auch so das Bild, das nach außen transportiert wurde. Mir haben so viele junge Teenager geschrieben, irgendwie schwule Jungs, die mir geschrieben haben, oh mein Gott, ich sehe zum ersten Mal, wie so eine Hochzeit zwischen zwei Männern aussehen kann. Und ich habe das so verstanden, weil ich bin ja auch nicht mit diesen Bildern aufgewachsen. Ich bin ja auch nicht damit aufgewachsen, dass ich die bunte Aufschlag und da ständig gleichgeschlechtliche Hochzeiten abgebildet waren. Und Hochzeiten kannte ich auch nur als Mann und Frau. Und dass irgendwie so viele, gerade junge Leute, die vielleicht auch ein bisschen Hoffnung gebraucht haben, sowas gesehen haben und gesehen haben, hey, das könnte ich auch sein. Ich könnte auch mal mein Happy End bekommen und sowas. Das hat uns schon sehr emotional gemacht, muss ich sagen. Also auch das Feedback der Menschen.
Also seid ihr noch zusammen?
Mein Mann und ich? Ja, wir sind noch zusammen. Wir bleiben hoffentlich auch für immer zusammen.
Das das ist doch eine schöne Vorstellung eigentlich,
hast,
oder?
Hast du einen Tipp? Du bist ja schon lange verheiratet.
Ja, ich bin schon ganz schön lange verheiratet, stimmt. Aber das geht so schnell rum, kann ich dir sagen, wirklich. Also ich habe es früher auch nie länger als 2 Jahre ausgehalten oder so. Aber dann merkt man ja plötzlich, auch wenn es der Richtige ist, dann geht es eben schon, dann fliegt es einfach so. Ich glaube, man braucht die ganze Zeit Projekte.
In der Ehe oder einzeln?
Sowohl als auch, aber vor allem auch zusammen. Also ich finde es wahnsinnig toll, Projekte zu haben. Weißt du, irgendwie, keine Ahnung, wir gründen eine Stiftung, wir bauen ein Haus, wir bauen einen Kamin, wir bauen ein Saunahaus, wir, weißt du, irgendwie so. Also da muss es jetzt auch gar nicht mit großem finanziellen Einsatz einhergehen, aber dass man einfach so ein gemeinsames Projekt hat, an dem man arbeitet. Das finde ich irgendwie immer wichtig. Also wir haben die ganze Zeit irgendwelche Projekte gemacht.
Das ist auf jeden Fall ein Tipp, den ich so noch nie gehört habe, weil ich frage, seitdem wir verheiratet sind, eigentlich alle verheirateten Paare, die schon länger verheiratet sind, frage ich so nach Tipps. Und viele Leute sagen, Kommunikation und sich auch sein eigenes Leben erhalten war immer ganz oft irgendwie oben auf der Liste. Aber so ein gemeinsames Projekt hat noch nie jemand gesagt. Und das finde ich eigentlich ein ganz schöner Gedanke, weil wenn ich so zurückdenke, also wir sind jetzt seit 5 Jahren zusammen, eigentlich ist es schon einfach immer spannend gewesen, wenn man zusammen sich was erarbeitet hat, eine Wohnung gesucht hat oder
und am Anfang sind so viele Projekte, weißt du, man findet die Wohnung, man heiratet, dann, ich sag mal, in der Regel machst du dann ein Kind, dann baust du ein Haus, irgendwie so, ja. Und da hast du am Anfang, hast du irgendwie so alle halbe Jahre so ungefähr, passiert eine Major-Sache und die nimmt einen totalen Beschlag. Und dann kommt aber die Zeit, wo du so sagst, jetzt aber schon lange nichts mehr passiert irgendwie. Und dann wird's halt meistens mühsam. Und deswegen, glaube ich, muss man sich so ein paar Projekte auch mal noch für später aufheben, weil jetzt habt ihr ja sowieso noch irgendwie genug Rausch. So, ja? Aber ich glaube, es ist irgendwie ganz gut, wenn man dann einfach so nach 5 Jahren oder nach 6 oder 7 so sagt, jetzt gehen wir noch mal irgendwie was anderes an und dann noch mal irgendwie was anderes. Und natürlich unabhängig sein, klar.
Ja, aber das ist bei uns in der Ehe schon auch ein Thema, weil mein Mann und ich haben schon oft auch Interessen, die sehr unterschiedlich sind. Also wir machen auch viele Sachen zusammen, aber zum Beispiel mein Mann liebt es, Fahrrad zu fahren. Mhm. Der fährt hunderte von Kilometern am Tag Fahrrad und wandert und der ist manchmal in meiner Heimat, in Bad Reichenhall, fliegt er da alleine hin oder fährt alleine hin.
Und geht radeln.
Und geht wandern und geht über jeden Berg und ist da stundenlang unterwegs.
Du wusstest gar nicht, ganz ehrlich, sind in Bad Reichenhall so viele Berge?
Ich war da noch nie, wenn wir irgendwie spazieren gehen oder mit dem Auto irgendwo langsam, auf dem Berg war ich schon, das ist halt.
Bist du nie auf den Berg hochgegangen?
Doch, ab und zu mal, aber nicht so. Und der war auf jedem Berg. Meine Mama und ich sind immer so, okay, wir noch nicht, ich bin da aufgewachsen, aber er war auf jedem Berg. Er kommt halt aus New York und wenn man halt in Manhattan aufwächst, dann hat man halt so einen anderen Bezug zur Natur. Und wenn ich halt in New York bin, bin ich halt am Ausrasten und sag so, mein Gott, ich will dahin. Er so, bitte nicht, ich war da schon 100 Mal. Mhm. Und bei mir ist es so, ich habe diesen Berg halt schon 100 Mal aus der Ferne gesehen, dann hat er einfach eine andere emotionale Bedeutung als für ihn, der ihn vielleicht zum ersten Mal sieht. So.
Das ist toll. Und das findet man auch ganz, ganz lange toll, dass man sagt, der ist so super, der geht immer auf den Berg. Und dann wird vielleicht mal die Zeit kommen, wo du dir denkst, jetzt hat der Depp schon wieder die Funktionshose an und läuft auf den Berg hoch.
Aber ich finde so, ich liebe das, wenn er seine Funktionshose trägt. Ich finde, das ist voll der attraktive Look.
Natürlich.
Würde ich halt
nie
anziehen. Je
mehr Reißverschlüsse, desto besser.
Ja, also
wir müssen halt an den richtigen Stellen sein.
Ja,
ich finde,
ja.
Der Reißverschluss, der das lange Bein zum kurzen Bein macht, finde ich, ist nicht immer unbedingt attraktiv. Aber es gibt die Reißverschlüsse ja auch an den richtigen Stellen.
Wo denn?
Es gibt zum Beispiel eine Skitourenhose, die hinten eine Klappe hat, damit du aufs Klo gehen kannst, damit du groß machen kannst.
Aufs Klo gehen,
okay. Damit du groß machen kannst und dir nicht die ganze Hose und das ganze Zeug auswurscheln musst. Also die hat hinten so eine Klappe. Ja. Aber ich meine, also...
Praktisch.
Hast du wahrscheinlich eh schon.
Also als Skihose jetzt noch nicht, muss ich sagen. Das ist jetzt zum ersten Mal, dass ich das höre.
Ich habe dich gesehen. Wohnst du ganz auf Mallorca jetzt?
Wir pendeln. Also wir haben ein Zuhause in Berlin und ein Zuhause auf Mallorca.
Sag dir, es waren jetzt, glaube ich, 10 Gäste hier die letzten Wochen. Ja. Jeder einzelne wohnt auf Mallorca.
Wahrscheinlich habe ich sie auch alle schon zufällig irgendwo getroffen.
Uwe Ochsenknecht, Christine Neubauer,
Christine Neubauer habe ich letztens auf der Straße getroffen.
Alle, also so. Alle,
Jan
die
Hofer,
da waren.
Ja, auch. Hat mir auch mal Tipps gegeben. Ja, bei Jan Hofer habe ich mir tatsächlich Tipps abgeholt. Und da habe ich ihm erzählt, ich würde gerne auf Mallorca ein Haus kaufen. Und dann hat er mir erzählt, dass er jedes Jahr an Silvester im T-Shirt draußen grillt. Und dann dachte ich mir, oh mein Gott, das will ich auch. Ich will auch an Silvester im T-Shirt draußen grillen.
Ja, und jetzt hast du es.
So, ja, und ich habe auch im T-Shirt draußen gegrillt an Silvester.
Also, wie ist das auf Mallorca?
Also für mich ist es ja so, ich liebe Kalifornien, das ist mein absoluter Traumort, ich würde sofort nach L.A. ziehen, aber es macht gerade irgendwie relativ wenig Sinn und dann wäre man auch immer nur im Flugzeug und deswegen dachte ich mir, Mallorca fühlt sich wirklich streckenweise an wie Kalifornien.
Wirklich?
Ja, also landschaftlich ist das ganz toll und es ist so eine schöne Insel, die so vielfältig ist und mein, also so Ballermann und so ist natürlich das eine.
Ach, das weiß ja jeder, dass das wirklich nur also ein Hundertstel ist.
Die Insel ist so toll, so vielseitig, die Menschen sind super nett, ich spreche auch Spanisch, mein Mann spricht auch Spanisch.
Warum sprichst du Spanisch?
Weil ich es in der Schule gelernt habe.
In der Schule? Ja,
aber ich habe ein Diplom. B2-Level.
Ich, das ist nicht dein Ernst, aber ist ja okay. Okay, in Ordnung. Und man kann halt schon, also
und
ich
du bist halt gut angebunden. Du bist halt auch schnell
tausendmal
wieder,
besser als hier.
Ja.
Wenn ich nach Köln fliegen will, geht kein Flug mehr aus Berlin, aber nach Mallorca jeden Tag 4.
Ja, oder wenn du zum Beispiel in Italien, wo meine Familie herkommt, die kommt aus einem Ort unterhalb von der Amalfiküste.
Ja.
Da musst du im Winter hoffen, dass es da irgendwann einen Flug nach Neapel gibt und dann musst du noch mit dem Auto 3 Stunden fahren und dann macht man das nicht. Und deswegen sind wir vor ein paar Jahren nach Mallorca gezogen.
Ach, so lang schon?
Ja, ja.
Und sag mal, wie muss ich mir dein Zuhause vorstellen? Bist du so eine Deko-Queen? Also bist du jemand, der sagt, da habe ich ein totales Händchen für? Oder sagst du, wir haben es möbliert, gemietet und es ist super?
Ich meine, was ist denn deine Einschätzung?
Meine Einschätzung ist, dass du da entsprechend Einfluss nimmst.
Ja, auf jeden Fall. Also ich bin schon sehr exzentrisch und das spiegelt sich auf jeden Fall auch in der Einrichtung wieder. Und ich ziehe sowas auch magisch an. Ich kann auf jeden Flohmarkt gehen. Ich finde immer irgendeinen kleinen, geilen Scheiß, der bei uns nach Hause muss.
Ja.
Und
ich kann dir sagen, es hört auch nie auf.
Ja, ich liebe das.
Es gibt so viel kleinen, geilen Scheiß überall.
Ja, wenn man dann auf dem Flohmarkt war und ich habe letztens so einen Stuhl gekauft, der sieht aus wie so eine nackte Frau, auf dem man dann sitzen kann.
Ja, natürlich.
Und natürlich muss ich sowas dann kaufen, das kann ich doch nicht da einfach stehen lassen.
Und bist du dann auch handwerklich genug, sage ich jetzt mal, begabt, um da nochmal dran Hand anzulegen?
Boah, leider gar, ich kann gar nichts Handwerkliches. Ich kann gar nichts. Also wirklich, wenn ich einen Nagel in die Wand hauen muss, die Wände da sind so aus massiven Steinen, das kriege ich nicht mal hin.
Ja.
Also das kriege ich gar nicht hin. Und da muss ich mir dann meistens Hilfe suchen.
Ja, ist doch okay. Ich habe jetzt eine Umfrage gelesen, dass 20% der Briten, der Gen Z jungen Briten, würden sich einen Handwerker nach Hause kommen lassen, um eine Glühbirne zu wechseln.
Ich glaube, das würde ich hinbekommen. Also
es gibt zwei Größen, pass auf.
Ja, das glaube ich, würde ich hinbekommen, Glühbirnen. Also ich mache halt, das Ding ist, am Ende kriege ich es hin, aber es sieht halt scheiße aus. Ich habe einmal in meinem Leben eine Wand gestrichen und das sah so fleckig und schlimm aus. Und dann dachte ich mir, dann muss ich damit leben und muss es dann jahrelang angucken. Dann hole ich mir lieber Hilfe und die machen es so sauber und so schnell. Und bei mir ist dann der ganze Boden im Arsch.
Fällt ja immer der Farbeimer um. Ja. Also ich habe noch niemals irgendwas gestrichen, ohne dass mir der Farbeimer umgefallen ist. Gegen Ende immer denke ich, jetzt habe ich es super hingekriegt und dann puff. Stoße ich doch nochmal irgendwie dagegen. Und da habe ich dann teilweise schon auch völlig unerwartet nicht nur die Wand, sondern auch den Boden dann ganz weiß streichen müssen in dem einen Zimmer, weil es einfach nicht anders ging.
Ja, ja, ist mir auch schon passiert.
Oh Gott, jetzt spielen wir ein Spiel und ich bin gespannt, worum es geht. Ich weiß nichts. Lieber Ricardo, liebe Barbara, wir haben gehört, dass Titanic der Lieblingsfilm von Ricardo ist. Diese Liebe wollen wir hier ausnutzen und deswegen spielt ihr. Jetzt haben wir den Eisbergsalat. Wir würden gerne wissen, wie der Film Titanic mit euch aussehen würde. Dafür haben wir ein paar Fragen vorbereitet, die ihr bitte abwechselnd aus den Schälchen zieht. Steht da. Wir sind sehr gespannt. Die ebenfalls unsinkbare Redaktion. Toll. Ich bin begeistert.
Weißt du, wen du bei Titanic gut spielen könntest?
Die gut gelaunte Alte, die mit am Tisch sitzt.
Ja! Kathy Bates! Die unsinkbare Molly Brown, so hieß sie. Und ich finde, das wär eine super Rolle für dich. Also ich könnte mir das richtig gut vorstellen.
So gemein.
Nein, ich liebe die Rolle.
Wer hat denn letztens zu mir gesagt, ich könnte gut synchronisieren? Henning Baum. Da dachte ich, jetzt wird's ganz sexuell.
Du solltest Henning Baum synchronisieren?
Nein. Der war hier und wir haben darüber gesprochen, welche Rolle ich synchronisieren könnte.
Ist auch ein sehr attraktiver Mann.
Und da hat er mir irgendwas gesagt, so ungefähr die Mutter Beimer aus der Lindenstraße oder so. In die Richtung ging's, weißt du?
Und du so.
Und ich so, ach so.
Toll. Mhm.
Findest du auch ein guter Mann?
Sieht gut aus.
Sieht gut aus, oder?
Ja, sieht gut aus.
Ja, finde ich auch.
Ich habe die erste Frage, willst du sie hören?
Ja, bitte.
Welches Schmuckstück würdet ihr ins Wasser werfen? Das muss ich beantworten, weil ich liebe Schmuck. Schmuck ist meine absolute Passion. Mhm. Und die Antwort ist gar nicht. ich hätte gar kein Schmuckstück ins Wasser geworfen. Ich denke mir dann so, ist ja voll okay, dass sie es nicht für sich benutzen möchte, weil sie sagt, sie will mit dieser Welt nichts mehr zu tun haben. Aber ich denke mir dann so, deine arme Enkelin, die dich pflegt und dich auf diesen auf
und die
dieses Schiff gebracht hat.
Sich in den Kapitän vom Schiff verliebt und mit dem sich ja ein neues Leben aufbauen will, was nicht im Film erzählt wird, aber man kriegt ja die Vibrations zwischen den beiden
mit. Gib doch der den Diamanten, die hat dann ausgesorgt.
Und was ist für ein fettes Teil? So, ja. Was ist für ein fettes? Also ich habe keinen Schmuck, um ihn ins Wasser zu werfen, um ehrlich zu sein.
Du hast keinen Schmuck?
Ich interessiere mich überhaupt nicht für Schmuck.
Aber du trägst doch gerade Ohrringe.
Ja, ja, aber das, also den könnte ich jetzt schon ins Ohr.
Du hast Ringe an der Hand.
Ja, aber ich interessiere mich nicht in dem Sinne für Schmuck so. Also das kann ich jetzt, glaube ich, nicht behaupten.
Echt?
Nee.
Boah, das ist meine größte Leidenschaft.
Und wie äußert sich das bei dir?
Ich kann an keinem Juweliergeschäft vorbeigehen,
also
ohne dass ich stehen bleiben muss.
Also dann echter Schmuck
auch richtig. Ja, natürlich.
Und es wird ja auch nicht besser, wenn man älter wird.
Nee, und ich habe so viel Vintage-Schmuck. Ich glaube auch, dass wirklich an mir, in mir lebt irgendwo so eine alte Dame, die das alles schon mal irgendwann getragen hat im Leben. Und ich finde das auch so schön. Also ich kaufe ganz viel Secondhand-Schmuck, echten Schmuck, aber Secondhand. Und ich liebe das, diese Ästhetik von früher, so die 80er, irgendwie, Denver Clan oder so, diese ganzen großen Armbänder und diese dicken Gliederarmbänder.
Oder auch die 50er,
und so.
Es gibt ja diesen amerikanischen Vintage-Schmuck aus den 50ern, auch toll.
I love it. Ich bin auch obsessed mit Elizabeth Taylor, ich habe so viele Bücher gelesen von ihr und ihrer Schmuckobsession. Ich finde, das ist einfach auch was Tolles, ich finde, das ist so nachhaltig, man kauft was und kann das dann weiter vererben, kann das weiter verschenken. Wenn du später mal Kohle brauchst, kannst du es verkaufen.
Stimmt schon,
und hast Geld.
Das ist natürlich
so
eine richtige Anlage. So.
Im Endeffekt schon, und ich denke mir dann so, gerade auch für junge Leute, also wie viele junge Leute können sich eine Wohnung kaufen? Das wird schwierig und es wird zunehmend schwieriger. Ja. Aber ich denke mir dann so, ich finde, Leute sollten einfach öfter Schmuck kaufen, weil wenn du zum Beispiel Gold, der Goldwert ist super, der ist super angestiegen. Wenn du ein paar alte Ringe zu Hause hast oder ein Armband hast und mal in einer finanziellen Notlage bist, kannst du die, das ist einfach wie Geld. Du kannst es dann einfach...
Du kannst doch für so eine Pfandleihe, kannst du Werbung machen.
Da kaufe ich richtig oft bei einem Pfandleiher.
Im Ernst?
Ja, Jule Hügler, Vintage Juwelier in Wien, verkauft Sachen über Instagram, kaufe ich fast jede Woche irgendwas Kleines, weil ich finde, dass der ganz tolle Stücke hat und ich liebe so alten Schmuck, ein neues Leben zu geben und das ist ja einfach im Endeffekt wie eine Wertanlage.
Das
du
ist
kannst
ja
das
fantastisch. Also dann damit ist unsere Frage auch beantwortet, wir schmeißen gar nichts ins Wasser, wenn Titanic mit uns nochmal gedreht wird. Lieber David Cameron, da musst du dir was anderes einfallen
James Cameron.
Lassen. James, wer ist denn David Cameron?
Weiß ich nicht.
Ich glaube, der war mal Model oder so. Weiß nicht. Welchen Song wünscht ihr euch nochmal vom Orchester? Oh, die spielen ja am Ende so, das ist glaube ich so wie so ein irischen Song oder so. Ich würde mir wünschen Liebesleid von Kreisler. Es ist jetzt sehr, aber ja, sowas.
Das kenne ich gar nicht.
Macht nichts.
ich muss sagen, der Soundtrack von Titanic hat bei meiner Hochzeit auch eine Rolle gespielt.
Nein.
Und zwar der Moment, in dem Kate Winslet, Leonardo DiCaprio ihre Gefühle gesteht, wenn sie so am Bug stehen und sie dann auch sagt, Jack, ich fliege, und ihre Arme so ausbreitet, da wird so ein ganz schönes Instrumental eingespielt, das so sich so ähnlich
aber
anhört.
Aber es
ist
schon
wie
My Heart Will Go On, nur abgewandelt.
Ja, aber also es hat Elemente von My Heart Will Go On, aber es ist nicht My Heart Will Go On. Also es ist ohne Text, es ist einfach nur eine Melodie, und die lief, als wir zum Altar gelaufen sind, weil mich die einfach seitdem ich ein Kind bin begleitet hat, und das war für mich der romantischste Moment, den ich im Fernsehen jemals gesehen habe, und deswegen wollte ich diese Musik für den romantischen Moment im Film meines Lebens haben. Und deshalb habe ich den Song gewählt und den würde ich dann nochmal vom Orchester hören.
Wir erfahren so viel von dir. Ich liebe dich dafür, wie du alles erzählst. Das ist so toll. Die anderen muss man manchmal so schubsen die ganze Zeit.
Ja,
das funktioniert ja sehr gut.
Ich fühle mich sicher hier mit deinen Laktosewaffeln.
Ja, klar. Hältst du es noch? Oder,
nein, nein, geht noch. Geht noch. Ich muss dir nachher auch was über das Thema Laktose erzählen. Stichwort LOL. Da ist das Thema Laktose auch auf jeden Fall groß aufgekommen.
Ganz interessant. Wir werden natürlich noch ausreichend über LOL sprechen, weil wenn da jemand nicht mitreden kann, dann ich, weil ich bin ja so schnell rausgeflogen. Aber okay, gut. Wir reden gleich drüber.
Es gibt also, Spoiler Alert, am ganzen Set von LOL sprechen alle von der Barbara Schöneberger Klausel. Genau das, was du gerade machst. Dass wenn du gebrieft wirst für die Fernsehshow, also wenn du ins Set gehst, sagen alle, du darfst jetzt aber nicht einen auf Barbara Schöneberger machen und immer was essen oder was trinken und dein Lächeln dadurch verstecken. Also die
Bei
Leute
mir
sind,
hat es auch nicht wirklich funktioniert. Ich habe mich versucht, hinter einem großen Apfel zu verstecken.
Du hast auf jeden Fall eine Legacy hinterlassen. Wer von euch beiden würde My Heart Will Go On singen? Naja, das wärst ja dann wohl du.
Ja, ich mache das.
Fun Fact, die Leute wissen es vielleicht nicht mehr, aber ich habe mal in einem Musikvideo von dir mitgespielt.
Du, das stimmt. Ich habe übrigens letztens von uns beiden ein Foto gefunden. Da greifst du mir von hinten an die
Brüste.
Das
war an dem Tag? Das war an dem Set?
Ja.
Da war ich noch ganz ehrfürchtig und habe noch ganz vorsichtig gefragt.
Alles aufgehört, ne?
Das hast du geliebt. Du hast es doch genossen.
Natürlich. Aber du, das habe ich mir wirklich rausgesucht. Und dann habe ich noch überlegt, soll ich das posten, weil ich das so lustig finde. Dann dachte ich mir, das, vielleicht kommt da dem Ricardo, ist das vielleicht gar nicht recht oder so.
Quatsch, ich fand das total lustig. Wenn dann, du bist ja diejenige, die ihr Einverständnis geben muss. Ja, deine Busen.
Ja, ich fand's super, ehrlich gesagt. Ja, ich meine, Busen stehen ja auch ein Stück weit der Allgemeinheit zur Verfügung. Verstehst du, was ich meine?
Also du hast auf jeden Fall einen tollen Busen.
Das stimmt muss übrigens. Und du hast ja noch gar nicht mal alles gesehen. Ich zeig dir gleich mal die ganze Geschichte. Und es ist wirklich, ich hab super Brüste.
Ja,
ich möchte das jetzt
ich.
Auch gar nicht so breit treten hier in der Öffentlichkeit, aber die sind einfach absolut spitze.
Ich finde, das sollten mehr Frauen über ihren Körper sagen.
Es gibt wirklich, es gibt ja verschiedene Brüste. Man muss sie alle lieb haben, aber meine sind da eben auch halt objektiv super.
Es sind halt auch deine Brüste.
Ja, klar.
Aber du hast...
Macht's das besser oder schlechter?
Naja, es ist halt so, man hat ja schon, also ich finde es super, wenn man zu seinem eigenen Körper diese Bindung hat und sagt so, hey, ich finde meine Brüste super.
Aber ich finde sie nicht super, weil sie meine Brüste sind. Ich habe viele Sachen an mir hängen, die ich nicht super finde, obwohl sie zu mir gehören. Verstehst du, was ich meine?
Und was findest du in deinen Brüsten super?
Die sind einfach perfekt geformt, die stehen, die sind, die sehen jugendlich, die sehen fast aus wie so...
Sind es deine oder hast du da was reinmachen lassen?
Rein? Ich würde eher was rausnehmen lassen. Bist du wahnsinnig? Mach doch nichts rein. Bei mir muss eher was raus. Ist ja riesig alles.
Ja, das ist so witzig, weil ich muss gerade über das Thema Brustwarzen nachdenken.
Ja.
Weil mein Mann ist ja Amerikaner. Und manchmal erkläre ich dem irgendwelche Wörter und dann ist es einfach ganz witzig, wenn er über irgendwas spricht, wie das englische Wort für Brustwarze ist ja Nippel. Mhm. Also einfach und kurz. Und dann kommen wir mit der deutschen Sprache um die Ecke und erklären dann so Brustwarze. Aber nicht die Brustwarze, sondern der Brustwarzenvorhof. Und das ist so ein schreckliches Wort. Und wenn ich ihm das dann erkläre, das ist so crazy, wenn ich ihm das dann versuche zu erklären und ich ihm das dann so auf Englisch übersetzen muss. Einmal waren wir in Bayern, waren wir in einem See, dann waren wir im Wasser und dann hat er meine Mama angeguckt und gemeint, das Wasser ist schon so kalt, meine Brustknöpfe sind schon ganz hart. Seine Brustknöpfe.
Finde ich besser als Brustwarze.
Und vor allem besser als Brustwarzenvorhof.
Ich finde, das Wort Warze sollte überhaupt, finde ich, für alles, was im Entferntesten mit Ästhetik zu tun hat, irgendwie verschwinden.
Ja, also Warze.
Wir machen eine Petition.
Wie kommt man auch darauf, dass mit Warze... Findest du, dass ein Nippel aussieht wie eine Brustwarze? Also wie eine Warze?
Nein, also ja, keine Ahnung, meine nicht, aber gut. Nee. Also ich finde auch, Brustwarze ist wirklich was Schreckliches.
Die Brustwarze an sich finde ich nicht schlimm.
Nein, das Wort ist schlimm. Ja.
Ja, ich habe ja zum Geburtstag einen Gutschein bekommen für ein Brustwarzen-Piercing.
Ja, noch mehr Schmuck. Ich sag nur mehr Möglichkeit zum Schmuck.
Mein Juwelier hat sofort gesagt, oh mein Gott, mach ich kann das. Ihn aus Gold machen mit Diamanten.
Mach das, ich werde reich.
Ich hab mal meinem Fitnesstrainer erzählt, dass ich manchmal das Gefühl habe, ich habe noch nie im Leben was Verrücktes gemacht und deswegen würde ich gerne mir einfach mal ein Piercing oder sowas stechen lassen. Dann hat er mir zum Geburtstag einen Gutschein für ein Brustwarzenpiercing geschenkt, weil ich das Gefühl habe, dass ich weiß, für andere Menschen ist es nicht verrückt, aber für mich wäre es irgendwie verrückt.
Ich finde es auch ziemlich verrückt, aber...
Kann man ja auch wieder rausnehmen.
Ja, aber dann ist es ja schon, dann hat es ja schon wirklich wehgetan, glaube ich. Oder ist das nicht so ein Thema?
Ich weiß nicht. Also ich habe schon eine relativ hohe Schmerztoleranz, würde ich sagen. Und zum Beispiel mein Mann, der hatte mal ein Brustwarzenpiercing in seinen 20ern und hat das jetzt nicht mehr. Und irgendwie finde ich das cool, dass er das erzählen kann, dass er das mal hatte. Und dann dachte ich mir so, wenn ich mal älter bin und auf mein Leben zurückgucke, dann möchte ich nicht sagen, ich habe das nicht gemacht.
Du kannst doch einfach sagen, du hättest es gemacht.
Ja, aber...
Kann ja keiner mehr nachprüfen, was meinst du, was ich alles erzähle, was ich alles früher gemacht habe.
Ja, aber da gab es ja noch kein Internet und kein Fernsehen und kein Radio und keine Medien.
Nee, stimmt.
Und wenn du jetzt
Wir wollen dann auch Fotos sehen.
Wenn du jetzt was sagst, wenn du dann in 10 Jahren sagst, dass du vor 10 Jahren was gemacht hast, kann man das ja ganz einfach nachprüfen.
Ja, du hast recht, du hast recht.
Und die Leute würden wissen, wenn ich lügen würde.
Ziehen die das so lang und dann schießen die das ein? Das geht so schnell,
das spürt man gar nicht. Ich glaube schon, dass es weh tut.
Ich glaube auch.
Ich glaube schon, dass es weh tut, aber auf der anderen Seite fände ich es auch so cool. Ich habe irgendwie das Gefühl, dann trage ich ein Smoking und darunter bin ich aber noch eine ganz andere Person.
Das ist eine Sau. Aber sag mal, ich finde halt, wenn man so ein T-Shirt anhat und du siehst dann, dass da irgendwie so Zeug da so hängt, ist das gut?
Ich finde das hot.
Okay.
Ich finde das hot. Findest du es nicht gut?
Doch, ich habe wirklich noch überhaupt nie mit Piercings zu tun gehabt in meiner sexuellen Karriere.
Aber wenn du jemanden siehst und der so ein enges Shirt anhat, kann ja auch eine Frau sein. Wenn eine Frau, haben ja auch manchmal kein BH an.
Ich glaube,
das
ist bei Männern völlig, das sieht völlig durchdrehen, wenn eine Frau so ein Brustwarzenpiercing hat. Das finden die, glaube ich, alle, weil es sofort sexuelle, wie soll ich sagen, Experimentierfreudigkeit, glaube ich, signalisiert.
Glaubst du?
Ja.
Glaubst du, dass...
Nicht, dass die dich dann alle für eine kleine Schlampe halten.
Wäre das so schlimm? Ich fände es gar nicht so schlimm, wenn man mich für eine kleine Schlampe halten würde. Also, ja. I would own that with pride. I would own that with pride.
Also komm, wir lassen uns so ein Ding stechen. Ich bin auch mit dabei. Ja, dieses Argument hat mich jetzt überzeugt.
Okay, dann machen wir das zusammen. Wenn du schon so Hammerbrüste hast und mir hier von deinem Brustwarzenvorhof so vorschwärmst, dann finde ich, kannst du ihn auch piercen lassen mit mir zusammen.
Oh Gott. Ja gut, ich schicke dir nachher. Wir planen das nachher. Das ist toll. So, warte, wir müssen das Spiel noch weiterspielen. Ich stelle die nächste Frage. Wir sind ja noch mittendrin im Titanic-Spiel.
Ich nehme hier dabei einen Löffel Apfelmus.
Ja, mach. Mit wem würdet ihr auf der Tür im Wasser liegen? Und wer bleibt drauf? Ah, okay, also die Tür im Wasser, also das Ende.
Also ich bin ja der Meinung, da hätten beide Platz gehabt.
Ja.
Also ich bin immer noch der Meinung, dass der da auch auf der Tür Platz gehabt hätte. Und wenn es mein Mann wäre, der da rumtaumeln würde, dann würde ich den auf jeden Fall auf meine Tür mit hochziehen. Mhm. Du nicht?
Doch, doch, aber ich glaube, dass wir beide unterschätzen, wie kalt 4 Grad kaltes Wasser ist.
Nee, also ich bin ja bei Duell um die Welt in der Nähe von Neufundland, also in Grönland, wo die Titanic ja gesunken ist. Also ja. Die ist ja kurz vor Neufundland gesunken. Und da bin ich zwischen den Eisbergen Wasserski gefahren und ich habe eine nicht unsignifikante Menge an Zeit in diesem Eiswasser verbracht. Und ja. Es ist extrem kalt. Aber gerade wenn da noch eine andere Person ist, würde ich die Person ja zu mir auf diese Tür holen wollen.
Ja, ja.
Weil das wärmt ja auch, wenn du dann einen anderen Menschen neben dir hast. Dann
der steif gefroren ist schon zu steif.
Nee,
die hatten ja auch so Klamotten an und alles. Also das ist irgendwie, mich macht dieser Film total verrückt. Ich habe den letztens nochmal geguckt, weil man die ganze Zeit dieses Wasser und alles, es plätschert und Ding und überall ist kalt die ganze Zeit. Man weiß ja auch, wie die das gedreht haben. Das war ja auch wirklich ein Albtraum für die.
Es war anstrengend.
Ja, aber es ist schon, also mich irritiert vielmehr die Trillerpfeife, ehrlich gesagt. Weißt du, du schwebst vor Grönland irgendwie auf so einer Tür im Wasser und dann,
ja.
komm zurück. Aber am Ende haben sie ja gehört.
Ja, aber wer liegt denn jetzt mit dir auf der Tür? Ich habe schon gesagt, Mann.
Also du liegst, also bei dir liegt der Mann auf der Tür.
Ach so, geht's um uns beide, oder? Wer auf der Tür liegt und wer nicht?
Nein, überhaupt nicht. Also ich würde... Also, aber Henning Baum geht unter mit der Tür. Da tue ich mir überhaupt keinen Gefallen mit.
Der würde auch nicht erfrieren.
Nee, dann machen wir es so. Ich liege auf der Tür und Henning Baum ist vor mir im Wasser.
Das ist deine Fantasie?
Ja. Aber ohne Brustwarzen. Der reicht mir ohne Brustwarzenpiercing, ehrlich gesagt.
Ja, du bist ja die mit dem Brustwarzenpiercing dann.
Stimmt.
Das ist das Schmuckstück, das du dann deiner Urenkelin verehrst.
Ich liege dann
da
auf der Tür und dann wird er zu mir sagen, Barbara, warum klackert es denn so? Und dann sage ich, das sind meine Nippelpiercings, die auf der Tür klackern.
Ja, das ist der gepierste Brustwarzenvorhof.
Doch, die nächste Frage ist ein lustiges Spiel. Du hast ja auch auf alles eine Antwort. Wir haben hier schon häufiger Gäste, die sagen, da weiß ich gar nicht, was ich sagen soll. Wer von euch wohnt im Unterdeck und wer im Oberdeck?
Ich glaube, irgendwie schreie ich schon mehr Oberdeck als du, oder? Oder nicht? Ich meine, ich stehe halt auf das alles. Dann geh
du doch da und langweil dich mit den ganzen dickbäuchigen, Zigarre rauchenden Männern. Ja. Und ich, wie wir ja im Film gesehen haben, tanze die ganze Zeit unten irische Fiddle-Fiddle-Fiddle-Tänze und reiß mir so einen rothaarigen Typen auf, während du oben, weißt du, mit dem Smoking ein bisschen rum hinzugeknüpft,
ja.
Bin ich unten schon, sind wir schon halbnackt mit zwei rothaarigen Iren, die McGregor und McEwan heißen und sehr gut drauf sind.
Also du bist mit Ray Gavi unten in der zweiten oder dritten Klasse und ich bin oben und gucke mir die Juwelen der alten Dame an.
Ja, genau,
mit Verona. Die würde das auch lieben. Aber weißt du, wir können ja so sagen, ich starte in der dritten Klasse, du startest in der ersten Klasse und wir tauschen dann die Rollen, weil du findest es oben so langweilig und ich idolisiere das da oben so und deswegen will ich nach
ich
oben
finde auch
und du
Nacht
gehst dann...
Ich glaube, ich mal oben in der Suite mit dem Kamin, oder?
Ja, und dann gehst du da runter und lässt die Sau raus.
Warst du schon mal auf so einem schicken Kreuzfahrtschiff?
Boah, ich war einmal auf einem Kreuzfahrtschiff mit Sophia Loren auf so einem
Wusste
Event.
Wusste sie davon, dass du auch da bist?
Also bestimmt.
Okay.
Also nehme ich an, wir sind im Aufzug begegnet. Also deswegen glaube ich, sie hat mich zumindest mal gesehen. Und das war ein, ich habe ich einen Abend drauf verbracht, aber ich habe da drauf nicht geschlafen. Also ich war dann, es war wirklich nur für so ein Abendessen, kann man sagen. Ich weiß gar nicht, wie ist das denn so? Das ist ja die Titanic. Ich war mal in Nordirland in dem Titanic-Museum und da ist so ein Grundriss auf dem Boden, wie groß die Titanic war. Den kann man so ablaufen. Mhm. Und das ist, man stellt sich hier so ein gigantisches Schiff vor, aber für neue
nicht so groß, gell?
Also für einen neuen Standard ist es ja relativ klein. Auf Mallorca, wenn ich am Strand bin und diese riesen Kreuzfahrtschiffe da vorbeifahren, ja, sehe, das sehen ja aus wie Hochhäuser. Also das sind ja wie richtig.
Und trotzdem waren da ja Tausende von Menschen drauf. Es sind ja schon 2000 Menschen gestorben damals. Ja. Also das heißt, die haben sicher nicht in der Oberklasse gewohnt, sondern das waren alle, die unter Deck halt in Achterzimmern zusammengepfercht waren.
Hast du schon mal eine Kreuzfahrt gemacht?
Ich habe noch nie die Kreuzfahrt gemacht, nee.
Wäre das was, was du gut findest?
Nein, ehrlich gesagt nicht.
Weil?
Also, weil ich möchte nicht mit 3000 Menschen gleichzeitig, auch egal welche Art von Balkon und Suite ich habe, die Vorstellung, dass ich mit so vielen Leuten auf so engem Raum bin, ist exakt diametral entgegengesetzt das, was ich mir wünsche in meinem Leben.
Ich habe manchmal das Gefühl, ich weiß nicht, ob ich es mir glamouröser vorstelle, als es eigentlich ist. Ich sehe so in meinem Kopf so Dinnerabende und jemand, der am Piano ist und Musik macht und dann kommt so ein Kapitän rein mit so, wahrscheinlich ist meine Vorstellung sehr vom Traumschiff geprägt.
Ja, also ich war mal auf einem Schiff, aber da waren, würde ich sagen, da waren halt nur 60 Leute und die kannten wir alle. Also das war toll, aber jetzt mit 3000 Leuten irgendwie abends anderes, da ne? vom Piano und dann in Dreierschichten und jetzt Rest, wir gehen heute ins Restaurant Nummer 7 und auf Deck wird jetzt Wassergymnastik gemacht und so ist nicht genau.
Vielleicht ist das auch was, was man erst später im Leben entdeckt, wenn man älter ist.
Lass uns doch mal unsere Community draußen fragen, ob die vielleicht schon mal eine Kreuzfahrt gemacht haben und wenn ja, was ihnen am besten gefallen hat, dann können wir uns das ja auch mal nochmal zu Gemüte führen. Also schreibt uns gerne, wenn ihr schon mal mit dem Kreuzfahrtschiff unterwegs wart und schreibt uns, ob ihr schon mal LOL gesehen habt. Weil um ehrlich zu sein, als LOL an den Start ging, habe ich das Gefühl gehabt, die Welt steht Kopf. Mhm. Jeder hat da drüber gesprochen. Also wenn ihr es da draußen schon mal gesehen habt, schreibt uns bitte und was euch am besten gefallen hat. Und jetzt kommt's, Ricardo ist in der aktuellen Staffel, die seit einer Woche läuft. Und jetzt müssen wir kurz darüber sprechen, wie es dir gefallen hat.
Boah, das war ja eine Out-of-Body-Experience. Also egal, wie viel Fernsehen man schon gemacht hat, man denkt so ein bisschen, man weiß, wie das abläuft und kann sich so vorstellen, wie das ist. Aber das ist ja so eine Erfahrung, das wird auch extrem ernst genommen. Also
total.
Zum Beispiel auch vorher, ich weiß nicht, wie es bei deiner Staffel war, aber bei mir war es so, man durfte sich vorher nicht sehen. Wir waren in so Kabinen eingesperrt.
Total.
Wie so Dixie-Klos. Die waren so groß wie ein Dixie-Klo.
Wenn man aufs Klo wollte, musste man Bescheid sagen, dass man irgendwo hingebracht wurde, dass einen kein anderer sieht.
Ja, und das war schon sehr, sehr streng. Und dann geht's ja, dann geht man ja durch diese Tür rein und dann läuft ja auch die Zeit. Also man ist ja dann 9 Stunden in diesem Studio drin oder 8 Stunden. Mhm. Also so, man hat irgendwie das Gefühl, es kann alles passieren und ich kenne ja ein paar Leute, die da mitgemacht haben. Anke, wie wir wissen, war ja auch schon dabei. Und die hat mir mal erzählt, okay, du denkst, das Schwierige ist die Momente, wenn jemand was performt. Nimm dich aber vor dem im Acht, was so nebenbei passiert. Und das kann ich zu 100% bestätigen. Also so, man geht da rein und dann wird auf den Gong gehauen und dann heißt es, okay, ich performe was. Und dann weißt du, aha, jetzt passiert gleich was, das könnte mich eventuell zum Lachen bringen.
Mhm, ja. Mhm.
Aber dann guckst du mal ganz nebenbei nach links und siehst, dass irgendwie Florian David Fitz ein ganz lustiges Gesicht macht.
Ja.
Und dann
nein,
das ist so viel schwieriger als das, was auf der Bühne passiert.
Also das Schlimmste war für mich wirklich dann, bei uns, da waren ja Leute dabei, mir hat schon gereicht, wenn ich nur Kurt Krömer angeguckt habe, oder Kurt Krömer kam nur zu mir und so, sagst du Bescheid, wenn ich dir helfen kann, hat er dann nur so gesagt. Ja?
Ich liebe Kurt Krömer.
Im Prinzip hat mich alles rausgehauen, ehrlich gesagt. Ich hatte der Sache gar nichts entgegenzusetzen. Ich habe von Minute 1 an eigentlich gelacht. Und ich wusste überhaupt nicht, damals hatte man noch nicht dieses erfunden, was jetzt alle machen, den Mund so aufreißen und dann einfach versuchen, dass es nicht nach Lachen aussieht, weißt du?
Ja.
Aber ich habe einfach, ich konnte mich überhaupt nicht, ich hatte mir auch gar nichts überlegt. Ich fühlte mich wie so ein doofes Lamm, was unter Wölfen, weißt du, so irgendwie. So fühlte ich mich. Und so fühlten sich auch alle anderen, weil die haben mich auch sofort als Lamm identifiziert.
Ja, also mir steht natürlich auch dick und fett Opfer auf der Stirn geschrieben. Deswegen haben auch alle gedacht, ich werde der Erste sein, der rausfliegt. Aber ich muss sagen, also ich war schon stolz darauf, weil Bulli hat mir dann nach der Aufzeichnung gesagt, dass mir was gelungen ist, was vor mir noch nie jemandem gelungen ist bei LOL. Und ich will nicht zu viel verraten, aber es hat was mit der Anzahl der Menschen zu tun, die gleichzeitig das Spiel verlassen musste. Und darauf bin ich schon ein bisschen stolz.
Boah, das ist ja toll.
Fand ich schon gut. Und ich finde, es ist halt so ein Format, es ist halt auch für uns, also ich weiß ja nicht, ich meine, du stehst ja noch viel länger als ich vor einer Kamera. Und ich bin mir sicher, du bist es auch gewohnt, deinen Applaus zu bekommen. Und wenn du einen Witz machst, wünschst du dir natürlich auch, dass er richtig ankommt und Menschen lachen. Und wenn du dann in so einer Sendung bist und du das ja auch gewohnt bist, zu wissen, was du da tust, und dann lacht aber niemand, das finde ich, macht auch was mit der eigenen Komfortzone. Also ich finde, da muss dann schon
alles
mit sich
klarkommen.
Alles ist
unkomfortabel. So. Alles. Und ich fand einfach, ich habe wieder wirklich gemerkt, wie gern ich lache. Also ich habe einfach so einen Spaß dann auch gehabt zu lachen. Und ich saß ja dann gut 6 Stunden neben Bulli und konnte den anderen dabei zugucken, wie sie sich da abmühen. Ja. Und ich habe durchgehend gelacht einfach.
Weißt du, wen ich da gern mal sehen würde?
Wen?
Ich würde da gern so Münchner High Society Ladies sehen, die so bis ins Unendliche gebotoxt sind und so gar keine Mimik mehr haben. Und so jemanden würde ich da gern
das
sehen.
Das wäre toll.
Weil ich das Gefühl habe, die können sich wahrscheinlich noch viel besser zusammenreißen. Ja. Wer lacht zuerst, wer bricht zuerst den Charakter? Das würde ich toll finden.
Das wäre sehr lustig tatsächlich. Also ich glaube, die ganze Geschichte ist irgendwie... ja. Die Geschichte ist beliebig ausweitbar. Das ist wirklich toll. Also
so wie meine Brustwarze nach diesem Besuch heute.
Beliebig ausweitbar.
Beliebig ausweitbar.
Guck doch einfach mal rein. Läuft gerade aktuell bei Amazon Prime mit Riccardo Simonetti.
Und ganz vielen anderen Leuten, die ihr bestimmt auch lieben werdet.
Vor allem Florian David Fitz, hast du ihn gerade genannt. Wer liebt diesen Mann eigentlich nicht?
Das stimmt.
Jetzt sag mir mal einen, der nicht findet, dass Florian David Fitz das hübscheste, süßeste, netteste, münchnerischste... Der ist ja auch so münchnerisch, weißt du?
Was heißt das?
Na, der ist für mich einfach wie meine Jugend. Der ist ja, wir sind genau gleich alt. Und der kommt aus Pasing, ich komme aus Gröbenzelt. Das ist so direkt nebeneinander. Und der ist für mich so, als hätte ich den immer schon gekannt.
Echt? Der ist genauso alt wie du?
Ja, was hast denn du gedacht?
Ich weiß auch nicht, was ich gedacht hätte.
Oh Gott.
Ich habe irgendwie, du hast einfach eine erwachsenere Ausstrahlung. Ich finde, Florian David Fitz wirkt manchmal noch wie ein Junge.
Der ist 50.
Echt?
Ja.
Ich finde, der wirkt wie ein Junge manchmal. Findest du nicht?
Wirklich nicht auch wie ein Junge ab und zu.
Ich finde, du hast schon was sehr Erwachsenes, oder?
Findest du
nicht?
Ja, ich finde mich wahnsinnig beweglich und hier.
Ja, ich sag ja auch nicht alt. Ich sag nur, dass du. Ich finde schon, dass du wie eine erwachsene Frau wirkst.
Okay, ja, ja.
Und ich finde, Florian David Fitz hat manchmal sowas.
Vielleicht finde ich ihn deshalb auch so toll.
Sowas Jungenhaftes.
Ja, total.
Oder?
Der ist genauso alt wie ich. Schreib dir das hinter die Ohren. So. Weißt du, ich wollte mit dir noch ein bisschen über, nicht über Politik sprechen, aber darüber, dass vieles, was du tust, politisch ist. Und du bist unter die, ist schon länger her, war 2019, glaube ich, unter 30 gewählt worden, also von Forbes, die 30 einflussreichsten Menschen unter 30. Also ist alles, was du tust, politisch oder versuchst du dir bestimmte Felder auszusuchen, wo du sagst, jetzt lasse ich es wirklich politisch werden?
Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich von Natur aus eine politische Person bin. Mhm. Ich glaube, dass vieles von dem, was ich tue, politisiert wird. Einfach, weil ich aussehe, wie ich aussehe, weil ich ein schwuler Mann bin, der lange Haare hat und geschminkt ist. Und deswegen glaube ich, dass viele Leute das politisieren, was ich tue.
Mhm.
Ich würde aber nicht sagen, dass ich per se aus jedem Thema was Politisches machen möchte. Ich glaube, ich werde halt oft gezwungen, mich zu bestimmten Sachen zu äußern.
Naja, klar. Die rufen immer dich an, wenn sie ein Statement brauchen.
Ja, oder weil auch einfach Dinge, die ich tue, auf einmal ganz anders bewertet werden. Also so zum Beispiel, ich habe ein Kinderbuch gemacht und das Kinderbuch hat meiner Meinung nach überhaupt nichts Provokantes an sich. Es geht um einen Jungen, der ein Tütü trägt, in der Schule.
Kaffee und das pinke Tütü.
Genau. Und der wird in der Schule gemobbt und am Schluss wird der Begriff schwul sein, kindgerecht erklärt. Und es ist ein sehr harmloses Buch, das einfach versucht, Kindern beizubringen, hey, seid nett zueinander, auch wenn ihr mal jemanden seht, der irgendwie anders ist, als ihr es seid, könnt ihr trotzdem nett zueinander sein und höflich miteinander sein.
Sind übrigens Kinder von sich aus, würde ich sagen. Sie sind es nur nicht, wenn sie in einem Elternhaus aufwachsen, wo es Vorurteile gibt.
Ja, und da wird es dann immer ganz schnell politisch. Und ich habe so das Gefühl gehabt, bei vielen Projekten, die ich gemacht habe, wird es dann einfach anders bewertet, weil jemand wie ich da drin steckt, als wenn ein Mann drin steckt, der jetzt nicht geschminkt ist und kurze Haare hat und konventionell auftritt. Und deshalb würde ich gar nicht sagen, dass alles per se politisiert wird, sondern also von mir politisiert wird, sondern es einfach dadurch oft eine politische Note bekommt. So. Und am Ende des Tages mache ich es aber gar nicht aus politischen Gründen, sondern freue mich einfach drauf, wenn sich die Leute das daraus ziehen können, was sie brauchen. Und gerade zum Beispiel Raffi und sein pinkes Tütü kommt dieses Jahr theoretisch in die Schule. Also Raffi ist jetzt 6 Jahre alt geworden.
Ja.
Und das ist dann so, man sieht so die erste Generation an Kindern, die mit diesem Buch aufgewachsen ist. Und es war ja auch mal im McDonald's Happy Meal und sowas.
Also
es hat echt viele durfte in viele Kinderzimmer einziehen, sage ich jetzt mal. Ja. Und ich krieg so viel Feedback, jetzt auch, wo die Kinder älter werden und wenn man dann Eltern auf der Straße trifft und die dann sagen, guck mal, das ist der Junge, der dein Lieblingsbuch geschrieben hat und sowas und die dir dann erzählen, was sie daran gut finden. Ich habe letztens von einer Schulklasse, einer zweiten Klasse, hat mir eine Lehrerin so ein Paket zugeschickt, dass sie mit den Kindern in der Schule dieses Buch besprochen haben und jedes Kind musste eine Fortsetzung von dem Buch schreiben und haben mir dann so ein richtiges Buch geschickt. Nein, mit der Fortsetzung und haben die Charaktere geschrieben. Jedes Kind hat mir einen Brief geschrieben und hat mir Fragen gestellt oder mir irgendwie erzählt, was sie von dem Buch gut fanden und was sie mitnehmen konnten. Und das hat mich so berührt, weil ich gesehen habe, okay, genau dafür tue ich das. Also am Ende des Tages, was Erwachsene darüber sagen und wie sie das politisieren, ist das eine. Aber am Ende des Tages wollte ich das Buch aus den Gründen schreiben, weil ich hoffe, dass sich die Jungs, die vielleicht so waren, wie ich früher war, ein bisschen gesehener fühlen und es dadurch ein bisschen leichter haben. Und ich finde auch, dass das Gespräch zwischen Eltern und den Kindern dadurch auch ganz wichtig ist. Mhm. Also, dass man irgendwie auch merkt, das Buch wurde ursprünglich für Kinder geschrieben, aber ich glaube auch, dass es bei den Eltern den ein oder anderen Denkzettel hinterlassen hat.
Ja, wobei ich glaube, es gibt wirklich, also da ist echt viel passiert. Ich erinnere mich noch jetzt so, als ich dann schon so die ersten Kinderbücher für meine Kinder gekauft habe, da stand dann auch schon der Vater an der Spüle, weißt du, und hat irgendwie den Tisch gedeckt und dann, wo ist denn, wann kommt denn Mama? Ja, die ist noch in der Arbeit und so. Also da hat sich schon wirklich echt viel verändert. Also jetzt vielleicht nicht in jedem Buch oder so, aber ich finde es eben toll, dass du eben eine Range von Büchern hast, wo alle Lebenswelten eigentlich beschrieben werden und das gab es ja früher wirklich überhaupt nicht.
Ja, und das finde ich super wertvoll. Ja. Also nicht nur mein Buch, sondern auch, dass ich einfach viel getan hat und das eben auch, das, was du gerade beschrieben hast, finde ich super wichtig, dass man auch in Kinderbüchern Männern zeigt, die auch, also auch Männer zeigt, die auch irgendwie eine ganz selbstverständliche Haushaltsaufgabe erledigen. Warum soll das immer nur eine Frau sein, die das dargestellt wird?
Das ist sowieso nicht mehr aktuell, aber es ist doch interessant, dass das eben in den Medien, die das Ganze nochmal bebildern, auch so, dass das immer so ein bisschen zeitversetzt viel länger gedauert hat, bis man diese Lebensrealitäten dann da auch gesehen hat. Mhm. Aber das hat sich jetzt wirklich verändert. Deswegen, ja, super gut. Also du hast schon ganz schön viel geschafft in deinem Leben. Du hast ja schon mal eine Biografie auch noch geschrieben.
Ja, also ich habe, es war nicht eine richtige Autobiografie, es waren eher so Kurzgeschichten über mein Leben. Ja. Also ich habe 4 Bücher geschrieben und jetzt habe ich auch das Gefühl, jetzt wo ich knapp über 30 bin.
Kannst schon Eheratgeber schreiben als nächstes.
Nee, ich habe jetzt das Gefühl, ich will auch einfach mal ein bisschen leben. Also ich habe das Gefühl, ich habe viel von meiner Vergangenheit aufgearbeitet und auch, das war mir auch ein Wunsch, dass ich das auch machen kann für Leute, die vielleicht noch den Weg vor sich haben, den ich jetzt hinter mir habe.
Ja.
Und jetzt habe ich auch das Gefühl, will ich auch mal was erleben und einfach mal erstmal wieder ein bisschen leben, bevor ich mich sammel und dann über mein Leben schreibe. Also ich habe das Gefühl, jetzt will ich auch einfach mal ein bisschen leben.
Du, der nächste Schritt ist jetzt ein Gartenbuch über deinen Garten in Mallorca.
Ich glaube, da kann ich niemandem irgendeinen Ratschlag geben,
und
weil ich bin super untalentiert.
Irgendwann machst selbst du noch ein Kochbuch.
Ja, also das fände ich gar nicht so uninteressant, weil ich merke einfach so Kochbücher sind ja auch voll anspruchsvoll.
Ja.
Ich kann ja gar nicht kochen.
Ich weiß, deswegen.
Aber du kannst ja kochen, oder?
Ja, aber ich koche ohne Kochbuch in der Regel. Aber
ich
deswegen,
bräuchte so ein Kochbuch,
was so ganz einfach ist.
Kochen für Menschen, die überhaupt nicht kochen können.
Das gibt's schon. Ich glaube, es hat Ruth Moschner gemacht.
Kann die auch nicht kochen?
Keine Ahnung.
Ja, ich weiß nicht. Hast du ein Buch mal gemacht?
Nee, ich habe noch kein Buch gemacht.
Würdest du mal ein Buch schreiben?
Ich habe bisher noch nicht so ein richtiges Thema gefunden, was mich wirklich flasht. Und irgendwie denke ich auch immer, wen interessiert das, was ich zu welchen Themen auch immer irgendwie mir einfallen lasse. Aber
naja, ich meine, also was mich zum Beispiel bei dir interessieren würde, wäre gar nicht das Menschliche.
Nee.
Es wäre gar nicht so das Menschliche, sondern einfach auch dein Handwerk. Also du bist ja eine extrem talentierte Person, die super, super, für super viele Menschen einzigartiges Schlagfertigkeitsgefühl hat. Also du bist ja aus der Entertainment-Landschaft in Deutschland ein Juwel, das ganz viele Menschen so, also dein Talent
aber
hätten so viele Menschen gern.
Aber dann kannst du
ein
Buch drüber schreiben.
Boah, ich glaube,
ich wäre nach 3 Seiten fertig.
Vielleicht interessiert mich das auch, weil ich einfach in dieser Branche arbeite, aber das fände ich zum Beispiel am spannendsten. Du hast bestimmt super viele Geschichten zu erzählen. Ich meine, wie oft hast du schon im ESC-Universum stattgefunden? Ich weiß, dieses Jahr leider ohne mich, es war bestimmt sehr schwer für dich.
Ich hatte Conchita da, sag ich mal,
das war
okay.
Die Vertretung.
Sag ich mal, du hast die Vertretung geschickt. Ja, aber vom Stefan, da musste ich mich natürlich, also bei Stefan Raab muss ich mich ein bisschen umstellen.
Ja,
natürlich.
Du musstest dir dann auch schwarz tragen.
Ja, ja, na, genau, das habe ich auch gelesen. Der hätte mich gezwungen, das
schwarz zu tragen, dass du nicht mehr deine Showgirl-Outfits tragen
kannst. Ja, du weißt ja, dass der Stefan, der interessiert sich so für Mode. Das war das allererste, was er mit mir geklärt hat. Du musst unbedingt schwarz Schnurrbart tragt. Habe ich auch in der Zeitung gelesen.
Und wenn du sagst, dass du dich umstellen musstest, was meinst du damit?
Dass ich Stefan Raab angeguckt habe und nicht dich.
Echt? Sehen wir uns nicht zum Verwechseln ähnlich? Oder wie? Hast du nicht manchmal gedacht, ach, da sitzt hier der Ricardo?
Da sitzt er ja. Nee, aber es war toll dieses Jahr und hat auch sehr viel Spaß gemacht. Und daraus, klar, man könnte natürlich das ein oder andere erzählen, wie bestimmte Sachen funktionieren oder wie ich glaube, dass sie ganz gut funktionieren, wenn man auf einer Bühne steht. Mhm. Aber das würde ich lieber persönlich vermitteln, glaube ich. Weißt
Vielleicht
du?
Müsstest du so eine, Workshops. So eine Masterclass machen.
Mal persönliche Workshops, genau. Für nur 8.500 Euro kann man da so eine Stunde bei mir buchen. So, in die Richtung stelle ich es mir eher
aber
vor.
Aber dann musst du den Leuten auch, wenn sie 8.500 Euro zahlen, musst du denen auch deinen gepiersten Brustwarzenvorhof zeigen.
Das ist dann alles mit dabei.
All
mit
inclusive.
Übernachtung. Wir haben einen Plan, liebe Leute da draußen, sage ich nur. Die Einladung an euch gehen raus, genau. Und Ricardo war heute endlich mal wieder bei uns. Das war wirklich toll. Du bist richtig spitze. Mit dir braucht man ja im Prinzip eigentlich, da muss man sich wirklich keine Sorgen machen. Wenn ihr mal eine Talkshow macht und sagt, wir brauchen einen Gast, der auf jeden Fall funktioniert, lege ich euch den Riccardo Simonetti ans Herz, weil der hat einfach immer was zu erzählen.
Dankeschön. Ich habe mich auch sehr gefreut, wieder da zu sein. Ich habe auch, der Durchfall war es wert.
Genau.
Sag ich mal.
Jetzt aber aufs Klo. Bis gleich. Schön, dass ihr euch das angehört habt. Und was habe ich versprochen? Wir sind alle verliebt in Riccardo Simonetti.
Ja, ich jetzt auch, gebe ich zu.
Okay, gut. Also, der Clemens geht schon mal los und besorgt sich ein pinkes Paillettenjackett.
Also jetzt mal gucken wir, jetzt reden wir nochmal.
Und wir sehen uns wieder in der nächsten Woche. Bis dann, ich freue mich.
Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio. Das Radio von Barbara Schöneberger. In der Barbaradio-App und im Web. barbaradio.de